Hier ist Duolog, der Podcast über Gott und die Welt und alles, was dazwischen liegt. Mein Name ist Karl Karzelek und am anderen Mikrofon hören Sie Jürgen Schulz. Dann begrüße ich dich, Jürgen Schulz, bei uns, bei unserem nächsten Duolog. Sind wieder 4 Jahre vergangen oder ich weiß nicht, welches Jahr haben wir?
Deine Haare, das sieht so aus, als hat sie nichts getan. Also es müssen immer noch die gleichen sein.
Da tut sich gar nichts mehr.
Also daran kannst du es nicht Karl, schönen guten Abend. Es freut mich, dass wir wieder da sind und dass wir wieder mit unserem Duolog auf Sendung gehen.
Ja, das ist tatsächlich nur ein paar Tage nach dem letzten. Also dass die einen haben den Schock noch nicht verdaut und dann wird schon das nächste bald präsentiert. Ja, aber es freut mich auch. Ich meine, mir ist gestern so bewusst geworden, dass es erst 7 Tage her ist, seitdem wir als Gemeinde entschieden haben, dass wir unsere Gottesdienste ausfallen lassen. Und das war da noch nicht absehbar, was 7 Tage später alles an Dynamik losrollen wird. Von daher, hier tut sich ganz viel in Deutschland. Und damit tut sich auch ganz viel bei uns in den Gemeinden. Und das spiegelt sich auch eben darin wider, dass wir versuchen, da irgendwo auch dem hinterherzukommen. Das, denke ich, geht dir genauso wie mir, dass wir da weiter am Denken und am Plan sind, was läuft eigentlich jetzt und wie kann es weiterlaufen.
Ja, wenn ich das in der Zwischenzeit von dir jetzt richtig behalten habe, hattet ihr ja auch eine Leitungssitzung in eurer Gemeinde, habt da Entscheidungen getroffen, die jetzt auch nochmal gerade Richtung das technische Equipment gehen. Ist das richtig? Willst du dazu ein paar Takte sagen, wie ihr da jetzt verfahren seid?
Ich meine, das kann ich gerne erzählen, also aber das hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir uns oder ich mir auch sehr viel Gedanken darüber gemacht habe, wie wird es jetzt weitergehen? Also das ist für mich so die entscheidende Frage. Das eine ist natürlich das Jetzt, aber das andere ist dann, was ist die Perspektive? Und das hat mich sehr beschäftigt, weil davon hängt ab, welche Entscheidungen wir jetzt auch treffen müssen. Und die müssen wir dann auch jetzt tatsächlich treffen und haben sie auch getroffen. Und zwar habe ich so nachgedacht, was sind die nächsten Schritte in dieser ganzen Krise? Die wird ja nicht ewig anhalten, sondern die wird auch irgendwann sich verändern und da werden auch irgendwann andere Maßnahmen wiederkommen. Ich weiß noch nicht, ob wir den Tiefpunkt, was öffentliches Leben angeht, schon beschritten haben. Das kann sein, dass wenn wir das ausstrahlen, dass schon alles wieder Makulatur ist. Aber jetzt ist ja gerade in Bayern die Ausgangssperre angekündigt worden. Das heißt, auch da geht es jetzt noch weiter. Wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange, was das angeht. Und meine persönliche Vermutung ist, dass wir so 4 bis 6 Wochen in dieser Phase jetzt mindestens sein werden. Das ist sowieso da die Zeitspanne, von der die meisten erstmal 4 Wochen ausgehen bis nach Ostern die Woche oder sogar danach noch. Und dann müssen wir sehen, ob das noch länger aufrechterhalten bleiben wird alles oder nicht. Das hängt davon ab, welche Entscheidungen oder welche Grundentscheidungen die Bundesregierung treffen wird und die Bundesländer. Und ich sehe da nur 2 Wege. Der eine Weg ist, dass sie sagen, wir versuchen diese totale Sperre aufrechtzuerhalten, bis ein Impfstoff da ist, solange es geht, um nicht die Welle wieder hochzupushen. Und die andere Entscheidung ist, dass man sagt, okay, wir machen eine regulierte quasi Ventilöffnung und gucken zu, dass sich die problemlos durch die Krankheit wahrscheinlich durchkommen werden, dass die sich immunisieren und dass dadurch ein Grundbestand auch an Menschen da ist, die mit Immunität wieder am öffentlichen Leben teilnehmen können, weil das die Wirtschaft sonst nicht durchhält. Und ich weiß nicht, was die Entscheidung sein wird und was der Grundweg sein wird. Aber diese Phase wird auf jeden Fall mindestens 4 bis 6 Wochen jetzt anhalten. Und das ist für mich so Phase 1 in meinen Plänen. Und das ist die Phase, wo wir jetzt erstmal drüber nachdenken, wie schaffen wir neue Kommunikationswege, wie können wir das Leben quasi in der Gemeinde auf einem ganz anderen Weg weiterführen, komplett ohne Gottesdienst und alles. Aber das Spannende ist dann für mich Phase 2. Und Phase 2 sieht für mich so aus, eben dass irgendwann tatsächlich auch ein Teil der Menschen wieder mit Gottesdiensten anfangen kann, weil sie immunisiert sind, weil sie nicht Risikogruppe sind und so weiter. Und dass man das riskiert und sich darauf einlässt. Aber das bedeutet eben für mich, in dieser Phase 2 werden nicht alle das machen können. Ein Teil, die Risikogruppe sind und die noch nicht immunisiert sind und es gibt keinen Impfstoff, die werden nicht an diesem öffentlichen Leben so teilnehmen können, nicht ohne Risiko und auch nicht an den Gottesdiensten. Und für diese Phase dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, das ist für mich ganz wichtig jetzt. Und deshalb haben wir auch zum Beispiel jetzt angepeilt, dass wir Livestreaming wirklich installieren wollen als Gemeinde und dass wir da bereit sein wollen dafür, wenn Leute eben nicht an Gottesdiensten, die bereits wieder stattfinden, teilnehmen wollen, dass sie daran zumindest digital teilnehmen können. Und da haben wir jetzt so die Grundentscheidung für getroffen.
zwei Phasen, also wenn ich das bei dir, wie ich das bei dir raushöre, eine kurzfristige Phase und eine mittelfristige Phase, um dann halt auch langfristig dann hoffentlich das fortzusetzen, was man dann jetzt natürlich auch etabliert. Also mittelfristig, da hast du jetzt den Fokus drauf gehabt, Livestreaming zu installieren und dafür alles vorzubereiten. Fangen wir doch mal beim Kurzfristigen an. Was macht ihr in den nächsten Tagen? Wie gestaltet ihr jetzt kommenden Sonntag den Gottesdienst?
Also ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass wir jetzt nicht versuchen werden, einen klassischen Gottesdienst irgendwie einfach nur ins Internet zu stellen, weil das für mich irgendwie, ich weiß nicht, mein ganz persönlicher Eindruck ist, dass sich das irgendwie nicht richtig für mich anfühlt. So auf einer Bühne zu stehen und dann, ich will da keiner, also wenn Gemeinden das machen, ich finde das super und das ist ja auch das Tolle, dass wir diese Möglichkeit haben, dass man überall irgendwo anders mit reinspringen kann in Gottesdienste. Das heißt, es muss ja nicht jeder das Gleiche machen, sondern man kann auch von dem profitieren, was da ist. Aber für mich fühlt es sich komisch an, auf einer Bühne zu so Gottesdienst, ich nenne das mal ganz böse, ohne dass es so gemeint ist, aber nachzuspielen, weil das kein echter Gottesdienst ist. Ich merke das, wenn ich die Videobotschaften aufnehme, wie komisch das ist, von der Kamera zu stehen und eine Predigt zu halten. Das ist keine echte Predigt für mich, das ist eine Andacht oder das ist was anderes, aber es fühlt sich einfach merkwürdig an. Und dann noch ein Gottesdienst zusätzlich, das ist für mich mit ganz anderen Emotionen verbunden. Und deshalb werden wir weiterhin darauf setzen, oder ich werde darauf setzen, dass wir mit Videoandachten weitermachen, die in regelmäßigen Abständen, in kürzeren Abständen, also nicht einmal in der Woche erscheinen. Und dann versuche ich auch irgendwas mit einem Bibelstudieninhalt irgendwie, das hatte ich auch schon mal gesagt, zu installieren. Da bin ich noch nicht dazu gekommen, dafür Inhalte aufzunehmen. Aber dass man Leuten ermöglicht, einfach auch sowas wie so eine Bibelstunde oder einen Hauskreis auch digital mitzuerleben. Mit den Inhalten, die ich dann hoffentlich irgendwann zur Verfügung stellen kann. Das ist so die Strategie momentan. Darüber hinaus bauen wir ein Helfernetzwerk hier auf für Mitglieder aus der Gemeinde, um auf diesem Wege das zu erreichen. Ich rufe Mitglieder an und versuche nachzuhören, wie es denen geht. Das sind so die Wege für die Phase 1. Aber was nicht mein Ziel ist, ist quasi einen Gottesdienst nachzubauen für diese Phase.
Okay, das klingt spannend und ich finde den Gedanken auch mal geistlich, theologisch auch höchst aktuell darüber nachzudenken, was macht ein Gottesdienst aus und was macht auch Gemeinde aus? Denn ich glaube, letzten Endes ist gerade da jetzt auch eine geistliche oder eine inhaltliche Schärfe auch notwendig für Pastoren, für Gemeinden, um eben nicht einfach nur, wie du es so schön sagtest in deinem Humor, es nachzuspielen, so einen Gottesdienst nachzuspielen. Aber das ist so ein Aspekt, ich meine, wir wollten jetzt erstmal so auf technische Seite Aspekte auch konzentrieren. Aber das ist eine Sache, vielleicht kommen wir danach auch nochmal darauf zurück, weil mich hat diese Frage von Anfang an am stärksten beschäftigt, als diese gesamte Gottesdienste werden eingestellt oder müssen aufhören, pausieren. Das war diese Frage, die mich am stärksten bewegt hat, weil man kann ganz schnell ganz viel praktisch machen, aber was ist wirklich zielführend? Kommen wir später darauf zurück. Ihr steigt also erstmal in dem Sinne aus einem gemeinschaftlichen Dialog aus und es bleibt 1:1, ne? Die sozialdiakonische Aspekte, also super Sachen. Wir als Gemeinde haben jetzt uns gesagt, zum Beispiel, wir haben uns jetzt Zoom organisiert. Zoom als, viele kennen Skype, Zoom ist in einer sehr ähnlichen Art und Weise halt aufgebaut, dass man dort gemeinsam Videokonferenzen abhalten kann. Ich habe das unter der Woche schon mitbekommen von anderen Gemeinden. Da haben sich selbst die gesamten Hauskreise haben sich in so einer Zoom-Konferenz getroffen, weil das Schöne halt auch dabei ist, man kann dann sogenannte Räume freischalten. Selbst wenn dann 50 Leute mit dabei sind, kann man die in Untergruppen einteilen und so, dass man quasi die gesamte Gemeinde, die trifft sich und dann geht jeder in seinen Hauskreis und hat dort seinen Austausch, kann dort gemeinsam beten, gemeinsam im Austausch miteinander stehen. Und ich finde diesen Gedanken halt spannend dahingehend, selbst wenn es nämlich dazu kommt, dass Seelsorgegespräche nicht mehr weitergeführt werden können, 1:1, dass man sich in der Form nicht mehr treffen sollte, dann habe ich eine Möglichkeit, auch das innerhalb der Gemeinde anderen zugänglich zu machen, sodass da ein stärkerer Austausch, eine stärkere Gemeinschaft dann auch eingeschränkt natürlich, weil es digital ist als solches und nicht vergleichbar direkt, aber trotzdem sehr wertvoll und weiter gepflegt werden kann. Also das ist so eine der technischen Seiten, wie wir jetzt unter der Woche reagiert haben. Aber auch an diesem Sonntag wird auch bei uns uns kein Gottesdienst in einer gemeinsamen Form stattfinden können. Da sind wir technisch noch nicht ganz so weit. Wir sind dabei, langsam nachzurüsten, das nötige technische Equipment zu besorgen, entsprechende Mikrofone nachzurüsten, softwaremäßig uns vorwärts zu denken. Unser YouTube-Kanal als Paderkirche ist jetzt da. Also uns findet man jetzt unter Paderkirche auch auf YouTube. Also all diese Schritte, die sind eingeleitet. Aber die brauchen natürlich auch Zeit. Wie siehst du da euch auf dem Weg? Hast du den Eindruck, zeitlich seid ihr gut fit? Ich meine, du bist fit, aber ist die Gemeinde auch, kommt die Gedanken hinterher in dieser Entwicklung?
Das ist halt schwer zu sagen, wie sie da hinterherkommt, weil ich momentan sehr viel alleine quasi mache und da kein richtiges Team dahinter steht, das fehlt leider noch. Und das ist auch für mich so eine Überlegung, wie kann man jetzt bei diesen nächsten Schritten, auch wenn man versucht, Livestreaming jetzt zu testen, auszuprobieren und so weiter, wie kann man da auch ein ganzes Team dazu gewinnen, dass sie da auch mitmachen, dass sie mit dabei sind. Das ist für mich so ein Ziel, dass wir das schaffen. Und da muss ich mir auch noch Gedanken machen, wie wir das schaffen können. Gerade auch die junge Generation. Das wird jetzt auch Thema so ein bisschen in der nächsten Videoandacht am Sonntagmorgen sein bei mir. Dass auch die junge Generation, die eben einerseits Ideen hat, Energie hat, Kreativität hat, aber andererseits eben relativ sicher durch diese Krise durchkommen wird, wenn da nicht ernste Vorprobleme da sind, wie die jetzt auch in die Bresche springen kann und sich mit runterstellen kann, um die Last mitzutragen und die Herausforderungen mit anzupacken und einfach auch sich einzubringen. Die haben auch ein ganz anderes technisches Verständnis oder zumindest eine stärkere Lernbereitschaft, Lernfähigkeit, und dass sie dann auch da mit anpacken, wo vielleicht andere schon gar nicht mehr mitkommen oder nicht mit einsteigen können.
Das ist absolut dringend dran. Also ich habe das jetzt langsam gemerkt. Ich bin ebenso natürlich am Vorwärtsdenken alleine erst einmal in dieser Funktion, habe aber bewusst dann auch angefangen, natürlich erstmal den Leitungskreis mit ins Team zu holen. Aber jetzt auch heute Abend direkt auf der einen Seite WhatsApp steht nicht still, auf der anderen Seite auch bewusst auch mal Leute angerufen, um nochmal zu sagen, wir brauchen mehr Leute. Es ist gedanklich dann auch irgendwann zu viel. Sollten wir mit Zoom arbeiten, dann braucht es immer einen Moderator. Wenn ich alles dann bin, Moderator bin, derjenige, der über Zoom dann auch nochmal die Andacht liefert oder so in diesem Austausch, irgendwann ist es zu viel. Also da glaube ich schon, dass es auch gute Möglichkeiten gibt, bewusst uns breiter aufzustellen. Von daher, das glaube ich, ist ein wertvoller Schritt, vor allem dann auch nochmal so die jungen Leute bei ihrer technikaffinen Seite auch zu packen oder Social Media affinen Seite.
Genau, also das denke ich nämlich auch, und das ist, ich weiß auch eben noch nicht, wie das gelingen wird, aber ich hoffe, dass es uns gelingen wird. Ich habe jetzt erstmal auch nochmal ermutigt dazu, zum Beispiel Threema zu installieren, weil ich aus datenschutzrechtlichen Gründen eben nicht so gerne mit WhatsApp arbeite oder eigentlich auch gar nicht möchte. Und da ist die Hoffnung, dass da auch ein bisschen mehr an Miteinander dann trotzdem wieder möglich ist, an Kommunikation. Das fehlt mir schon irgendwo, einfach dieser Austausch, weil ich mich schon sehr versuche, auch sehr von jetzt erstmal von Menschen fernzuhalten, um eben nicht zu riskieren, um da angesteckt zu werden. Da fehlen eben diese normalen Kommunikationswege, die es sonst halt eben gibt. Und das merke ich, und ich habe noch keine guten Ideen, wie man dem irgendwie auch wirklich gut begegnen kann.
Stichwort WhatsApp und Datenschutz. Und letzten Endes stehe ich nur da und sage mir, irgendwie hat sich bis jetzt keine Alternative vernünftig aufgetan. Ich habe es in der Gemeinde versucht, Alternativwege zu gehen, aber bis jetzt sind wir tatsächlich wieder bei WhatsApp gelandet. Aber ich finde es auch irgendwie schön zu sehen. Unter der Woche hat mich nämlich jetzt eine Besucherin der Gemeinde kontaktiert mit dem Wunsch, ey, kann ich auch irgendwie Teil dieser WhatsApp-Gruppe der Gemeinde sein? Sie wusste davon, aber bis jetzt waren da auch nur Mitglieder mit dabei. Und das fand ich klasse, zu sehen, wie Leute ein Anliegen haben und diese Gedanken, es fehlt die Gemeinschaft, fehlt die Gemeinde, fehlt, wo ich denke, klasse, freut einfach auch einen zu hören, wie Leute in dieser Krise auch merken, da ist etwas Essentielles, was einfach dran ist. Wie auch immer man es dann löst, Threema oder Signal oder was auch immer dann da unterwegs ist, meine Bauchschmerzen bei WhatsApp sind auch da, aktuell gebe ich mich dem geschlagen, was so die Mehrheitssituation ist, aber das ist halt so eine Randbemerkung zu den technischen Seiten. Aber das gehört ja auch alles dazu. Ich meine, letzten Endes stehen wir mitten in diesem ganzen Wust drinne und jeder arbeitet sich nochmal rein. Ich bin mal gespannt, wie die Anmeldezahlen bei Zoom zum Beispiel hochgehen werden jetzt in diesen Tagen. Also das wird ja schon mal spannend sein. Oder bei Teams. Microsoft hat da was auf den Weg gebracht, hast du mir vorhin schon im Vorfeld erzählt. Hast du da, erwähn nochmal, was du mir vorhin sagtest.
Ja,
Ja, dass die scheinbar, also zumindest habe ich das auf deren Seite auch so gesehen, dass sie für Teams jetzt in einer Grundversion bis 2021 wohl zur Verfügung stellen, kostenlos, dass man da reingehen kann. Das ist nicht der volle Umfang, wie man, wenn man jetzt Microsoft Business 365 abonnieren würde, aber es reicht, um halt eben ein Grundsystem aufzubauen. Und aber die merken das schon ganz konkret, weil am Anfang der Woche deren Server gecrashed sind. Und ich merke das auch im Internet. Ich habe jetzt, weil wir uns auch als Gemeindeleitung nur noch digital treffen und nicht mehr persönlich vor Ort, war ich auf der Suche nach Headsets und die sind alle weg. Also du kriegst kaum noch vernünftige Headsets. Ich vermute, dass es wirklich auch damit zusammenhängt, dass die Leute einfach danach suchen und dass die alle nicht mehr da sind. Und von daher, das sind so Sachen, wo man merkt, okay, da verschiebt sich einiges und das betrifft eben nicht nur uns, das betrifft alle anderen.
Aber du hast noch genug Klopapier?
Ja, da muss ich mir, glaube ich, keine Sorgen machen, aber.
Ja. Na, das ist doch gut. Immerhin das, ne? Ich war auf dem Weg hierhin ins Büro, um diese Aufnahme aufzunehmen, habe ich im Radio nochmal so einen schönen Spruch gehört, wie die eine Dame sagte, also, wenn die Welt schon untergeht, dann kaufe ich mir lieber Zahnpasta, dass ich mit gutem Geruch untergehe, als dass ich über das Klopapier mir Gedanken mache. Aber ich denke, ja, man muss es mit Humor nehmen, was man so alles zurzeit da auch erlebt. Ja. Hast du noch andere technische Sachen, die du ergänzen willst? Hast du schon eine Idee, wie ihr euren Stream da jetzt realisieren wollt in der Gemeinde? Also welche technischen, hast du da schon bestimmte technische Lösungen im Blick oder sagst du, das kommt alles jetzt in den nächsten Wochen erstmal?
Also ich habe mich schon ein bisschen informiert. Es gibt ein paar interessante Ansätze dafür, wie man das umsetzen kann. Genau muss ich das noch mit meinem Technikchef durchsprechen, was er davon hält. Aber also eine Option, also es gibt entweder zum Beispiel All-in-One-Lösungen, die man nutzen könnte, wie zum Beispiel die Mevo-Systeme, Mevo Start oder Mevo Plus, glaube ich, heißen die, wo man direkt von der Kamera über WLAN quasi auf YouTube oder Facebook streamen kann. Das ist eine Möglichkeit. Da mit dieser Kamera kann man auch sogar quasi nachbauen, als würde man ein Multikamerasystem haben. Das ist eine Weitwinkelaufnahme, die man aber auch dann reinzoomen kann und es ist trotzdem qualitativ noch relativ gut. Und so hätte man für 300 € so ein Komplettsystem. Oder 500, wenn man das teurere System nehmen will. Das ist eine Möglichkeit, aber auf der anderen Seite wäre mir das ein Ticken zu wenig, glaube ich. Und ich würde setze momentan auf eine andere Lösung und die kommt von Blackmagic, heißt Atem Mini. Das ist ein Umschaltsystem, Switch-System, wo man 4 HDMI-Eingänge hat, um Kameras anzuschließen oder auch um Computer oder Laptops dran zu schließen mit einem HDMI-Ausgang, um das dann quasi wieder rauszugeben und wo es auch einen USB-Ausgang gibt, dass man das an den Computer dann die Daten übertragen kann und so. Und da hätte man dann die Möglichkeit, wirklich auch mit Kameraübergängen, mit Picture-in-Picture, mit anderen Sachen ein Livestreaming-System aufzubauen, kombiniert mit zum Beispiel einer Hardware-Streaming-Box, die leider, das habe ich gerade gesehen, das ist eigentlich ziemlich krass, aber am 17. März End of Life erreicht hat, nicht mehr offiziell verkauft wird, aber die gibt es noch in Restbeständen. Wirecaster X2 und das soll wohl eine gute Lösung sein, wo man dann nicht auf den Computer angewiesen ist, um die Sachen ins Internet zu übertragen, sondern wo man das direkt von der Box aus dann als Hardware-Box ins Internet dann streamt. Das wirft dann wieder andere Fragen auf. Welche Kameras nimmt man dann? Da suchen wir noch Lösungen, die uns jetzt nicht die Haare vom Kopf fressen, weil man da auch locker über 1.000 € für eine Kamera ausgeben kann oder eben weniger. Da muss man gucken, mit welcher Qualität ist man zufrieden. Und das wirft dann auch Fragen auf nach unserem Netzwerk. Unser Netzwerk ist bisher nicht dafür ausgelegt, mit solchen Datenströmen auf Dauer umzugehen. Und wir haben unsere 120 bis 140 Gottesdienstbesucher. Wenn die alle auch im Internet sind und wenn die Streams laufen und andere Sachen, dann wird das manchmal schon auch knapp jetzt. Und da müssen wir jetzt auch gucken, dass wir auch ein professionelles WLAN-Netzwerk aufbauen, das mit in der Lage ist, diese Daten auch zu verwalten, zu verarbeiten und so viele Nutzer auch auszuhalten. Da sind so verschiedene Sachen, die dann eins das andere ergeben.
Das sind super Impulse und ich glaube, wir merken alle und jede Gemeinde, die jetzt nochmal neu diesen Weg beschreiten möchte, Richtung Streaming und ganz bewusst auch in die digitale Social Media Präsenz investieren möchte, wird einfach merken, da müssen wir jetzt weiterdenken, da müssen noch neue Wege beschritten werden und dann auch auf gar keinen Fall nachlassen, sondern einfach auch mutig mit dabei bleiben. Ich glaube, das ist ein Stück weit auch, dass wir jetzt nochmal ganz neu lernen und merken, dass die Realität eben auch digital stattfindet. Also wir können diesen digitalen Bereich nicht mehr als einen Zusatz sehen, sondern er ist mitten integriert in uns im Alltagsleben. Und das ist, was manch ein ITler bei uns in der Gemeinde schon mal, wir haben hier so einen, der dann immer mal wieder sich so fast schon frustrierend dazu geäußert hat, wie sehr das halt weggeschoben wird, als ob man immer noch nicht im 21. Jahrhundert alt angekommen ist, dass das eben unsere Realität ist, dass das Teil des Alltags ist. Und da sind wir jetzt als Gemeinden gut herausgefordert und ich bin gespannt. Also ich bin echt gespannt, welche Projekte in den nächsten Monaten einfach auf den Weg gebracht werden und was wir dann auch auf lange Sicht in Deutschland sehen werden und darüber hinaus, wie wir auf eine andere Art und Weise wieder das Evangelium weitertragen und somit auch nochmal ganz neue Leute erreichen. Spannend, also. Und deine Videos, die du auf kpk.eu, so viel mal zur Werbung für Karl hier, immer wieder postest, auch über technische Aspekte, sind in der Hinsicht auch, wie ich finde, sehr hilfreich. Also da kann ich nur auch unseren Zuhörern nur mal empfehlen, schaut auch mal da vorbei und schaut euch die Videos an. Ich habe das bei uns in der Gemeinde schon weitergegeben an unsere Techniker, damit die einfach mal auch ein Gefühl dafür bekommen, wie wichtig schon Kleinigkeiten sind, dass wir diese Anpassung dann auch dringend brauchen.
Ja, danke schön. Ja, genau. Ich versuche so ein bisschen von dem, was ich an Erfahrung gesammelt habe über die letzten Jahre, auch weiterzugeben. Das ist nicht viel an Erfahrung, aber es ist doch ein bisschen und hilft vielleicht auch denen, die noch ein bisschen weniger haben als ich. Und wenn jemand irgendwo gute Tipps hat, ich habe auch schon heute ein paar Videos gesehen, YouTube-Videos auch, wo auch sogar Gemeinden dann vorstellen, wie sie ein komplettes Livestreaming-Konzept aufgezogen haben. Und so, da bin ich auch dankbar selber für Tipps. Also ich habe letztens bei Facebook scherzhaft geschrieben, du merkst, dass du alt bist und es Corona ist, wenn du bei einem Teenager auf YouTube guckst, wie OBS, also Open Broadcasting System, funktioniert, weil ich mich damit bisher noch nie beschäftigt habe. Das ist das System, was zum Beispiel viele YouTuber benutzen, wenn sie Livestreams machen, und damit hatte ich noch keine Berührungspunkte und das ist alles eine ganz neue Welt für mich. Aber die halt eben auch jetzt mehr präsent sein wird und wo ich mich auch versuche reinzuarbeiten, um es dann aber hoffentlich auch irgendwann einfach weitergeben zu können, so dass andere das tun, aber eben selber auch zu überlegen, wo kann ich das vielleicht dann in meinem Alltag auch benutzen, wenn es ums Thema potenziell virtuelle Hauskreise oder sowas geht oder Studiengruppen geht.
Eine Sache, die ich als Tipp auch noch von einem Bekannten aus den USA bekommen habe, der in diesem Bereich, der arbeitet im digitalen Bereich schon sein Leben lang und hatte auch in einem christlichen Werk eine leitende Position gehabt, ist jetzt gewechselt, betreut jetzt Gemeinden und er hat sofort natürlich auch reagiert in dieser Krise und hat einen wertvollen Hinweis gegeben, dass man versuchen soll, also ich fand ihn wertvoll, dass man versuchen sollte, den Stream auf der eigenen Homepage einzubetten. Also sprich, anstatt dass man den Stream dann bei YouTube anschaut und dann kommt da irgendwie der nächste wilde Affe durch die Gegend gelaufen und man ist dann total abgelenkt, anstatt dass man das Video weiterschaut, hat man dann irgend so ein Pop-Up-Fenster oder keine Ahnung, irgendeine Werbung, die bei YouTube auftaucht. So hat man die bei sich selber auf der Homepage eingebettet und dann hat man natürlich auch super Möglichkeiten als Gemeinde, zum Beispiel da die Textlesung mit dazu zu packen, dass man auf dieser Seite, die man dafür dann kreiert, einfach so mehrere Hinweise hat. Und damit schaffen wir natürlich auch als Gemeindeleitung auch eine höhere Präsenz auf der Homepage allgemein. Also anstatt, dass dann Leute auf irgendeiner Homepage bei YouTube umschauen und einfach gucken, was sie da an Infos finden, schauen sich auf der Gemeinde-Homepage um. Und damit wird die Gemeinde-Homepage auch nochmal so ein Meeting-Point für Leute aus der Gemeinde. Fand ich einen sehr wertvollen und spannenden Gedanken, weil man damit dann auch nochmal ganz andere Möglichkeiten hat, auch die eigene Gemeinde eben auch mit Nebeninformationen, die oftmals so gar nicht so präsent sind, trotzdem auch wieder in die Gemeinde zu kriegen.
Ja, das ist ein guter Punkt, ein guter Gedanke und das ist sicherlich so ein Faktor, dass man da auch eben so ein Branding dann auch irgendwo schafft, wo man als Gemeinde wirklich auch präsent ist und nicht einfach nur als ein weiterer Kanal unter vielen anderen. Also das ist sicherlich ein guter Gedanke, ja.
Ja, und ich habe mich, ich meine, ich habe so ein bisschen auch die Zeit im Blick. Wir haben auch diesmal wieder so unsere halbe Stunde so vor Augen gehabt. Letztes Mal, als wir im Gespräch waren, da waren wir selber auch noch unter diesem Eindruck, dass wir nichts Genaues wissen und dass recht viel Unklarheit da war, dass viel Unruhe da war. Jetzt sind ein paar Tage vergangen. So der erste große Sturm hat sich dann doch ein bisschen mehr gelegt. Man hat sich ein bisschen mehr eingefunden in die Situation. Zumindest habe ich so den Eindruck, dass da schon dass innerlich irgendwie eine andere Klarheit langsam da ist. Geht's dir ähnlich oder wie empfindest du die Situation aktuell?
Was meinst du mit innerer Klarheit? Also wie würdest du deine innere Klarheit beschreiben?
Naja, ich würde sie zumindest so beschreiben, das habe ich am Mittwoch auch bei uns im Leitungsteam gesagt, die Tage vorher, eigentlich so angefangen von Freitag, Samstag, als die Entscheidung fiel, dass wir den Sonntag-Gottesdienst ausfallen lassen, das war sehr stark gekoppelt an diesen beiden Punkten, die wir schon eingangs bei deinem Statement hatten, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und da versuchte ich nochmal so einen Überblick zu kriegen. Also was erwartet uns einfach, zumindest so eine gewisse Überzeugung zu haben, die fehlte mir am Anfang. Also diese Überzeugung, wird das jetzt 4 bis 6 Wochen dauern? Ist das jetzt wirklich der Umstand, an dem man sich jetzt erstmal tatsächlich auch als, dass wir da auch einfach eine Klarheit brauchen, auch als Leitung, um unserer Gemeinde auch zu sagen, wir sind jetzt die nächsten 4 Wochen mindestens raus aus unseren Räumen. Das heißt, wir müssen für diese 4 Wochen, da überlegen wir uns auch nichts. Ich meine, ich habe im letzten Video zum Beispiel gesagt, wir werden versuchen, uns am Sonntag in Kleingruppen zu treffen. Das war am Samstagabend alles passé. Also es war vielleicht noch im Video drin, das war noch im Podcast drin, hat aber nicht mehr stattgefunden, weil es einfach nicht mehr, die Dinge haben sich so schnell überschlagen. Es wäre nicht vertretbar gewesen, hätten wir uns trotzdem irgendwie noch als Kleingruppe getroffen oder auch jetzt kommenden Sonntag als Kleingruppe zu treffen. Das wäre alles nicht vertretbar und überhaupt nicht verantwortbar. Und diese Klarheit, die war am Anfang für mich nicht so sehr da, auch für diesen mittelfristigen oder auch kurzfristigen und Weg jetzt die nächsten 2, 3, 4 Wochen als solches. Jetzt ist eine gewisse auch eine Ruhe da, dass ich auch sage, wir haben jetzt diese Entscheidung klar getroffen, vor dem 19. April werden wir uns als Gemeinde nicht vor Ort in unseren Räumen wiedersehen. Und damit haben wir auch eine gewisse Handlungsmöglichkeiten wieder neu definiert, um dann halt mittelfristig auch weiterzuschauen, was geht darüber dann hinaus. Also wir wollen gerne an Karfreitag und an Ostern bis zum Osterfest mit einem gemeinsamen Streaming-Gottesdienst dann unterwegs sein. Das ist so unser Ziel. Wir hoffen, dass das klappt, dass wir da tatsächlich dann gemeinsam das feiern können. Und diese Klarheit, auf deine Frage, was war die Klarheit? Diese Klarheit fehlte mir am Anfang. Und da war es mir auch schwierig, auch selber mir und dann auch der Gemeinde, also in welche Richtung soll es gehen? Und darum geht es mir jetzt. Und jetzt scheint es so Schritt für Schritt sich langsam zu entwickeln.
Das ist klar. Also das ist sicherlich so, dass man jetzt zumindest vom Ausmaß der ganzen Situation her eine bessere Vorstellung hat. Und das hilft einem auch dann wirklich auch die nächsten Schritte auch zu gehen, was vorher irgendwo alles noch so, da war die Entwicklung so dynamisch, dass man ja gar nicht wusste, was bringt der nächste Tag. Ich meine, es ist immer noch nicht klar. Man weiß immer, wie ich sagte, wir wissen immer noch nicht, ob wir am Ende der Fahnenstange angekommen sind, aber zumindest ist uns bewusst, das hier ist jetzt keine Sache für einen Sonntag, sondern das ist eine Sache, die uns länger beschäftigen wird. Und das ist sicherlich etwas, was hilft, gewisse Dinge neu zu sortieren, auf jeden Fall, ja.
Ja, und letzten Endes denke ich, stehen wir jetzt auch alle da und merken, der eine hat viel mehr Angst, der andere ist viel unruhiger, die anderen bleiben einfach entspannter von ihrer Persönlichkeit her. Keiner von uns hat das jemals durchgemacht, was es bedeutet, unter einer ganz, ganz starken Einschränkung den Alltagsleben meistern zu müssen. Um es mal humorvoll zu sagen, bis jetzt war Homeschooling in Deutschland untersagt, jetzt auf einmal funktioniert es und alle müssen Homeschooling machen, so an der Stelle. Und wir merken, das ist so, Dinge werden auf einmal total auf den Kopf gekehrt so, ne, oder auf den Kopf gestellt. Und das ist herausfordernd. Und diese Unruhe, ich glaube, so nach einer Woche, jetzt ist die erste Schulwoche zu Hause rum, man hat sich einigermaßen sortiert und zurechtgefunden. Und manch einer geht damit ganz gut um. Andere, merke ich, sei es im privaten Umfeld, sei es aber auch im gemeindlichen Umfeld, die Reaktionen sind so unterschiedlich. Und das ist das, wo ich schon merke, dass wir da auch mit dem Evangelium mit hineinkommen, auch eine gute Chance haben, auch hineinzugehen. Von der Gemeinde in Potsdam habe ich mitbekommen, die jetzt, da tun sich Möglichkeiten auf, dass auf einmal in Potsdam Gespräche laufen, wie dort ein Pastor ins Radio oder auch ins Fernsehen gehen soll, lokaler Sender, um aber halt von einem christlichen Impuls her, Menschen auch wieder neuen Mut zu machen. Die Telefonseelsorge steht nicht still. Und da brauchen Leute einfach auch ein Stück weit Orientierung. Und ich glaube, das ist auch für unsere Gemeinden ein ganz guter Impuls, da auch nochmal neu hinein, auch diese Ruhe hineinzusprechen, die wir auch durchs Evangelium haben. Also Gott hat nicht aufgehört, auf seinem Thron zu sitzen und zu reagieren. Und das ist etwas sehr Wertvolles.
Das ist richtig. Das verstehe ich auch. Das ist absolut, und da sehe ich auch absolute Chancen. Für mich ist so die Frage aber eben jetzt von dem einen, von der Theorie, Gott sitzt auf dem Thron, quasi in das Leben zu kommen. Woran machst du das fest im Alltag?
Also ich glaube, ganz praktisch mache ich das für mich zum Beispiel an der Stelle fest, wie viel Gedanken mache ich mir in diesem ganzen Wust an Informationen, die mich treffen? Wie viel Gedanken mache ich mir über das Unwegbare? Oder wie viel Gedanken mache ich mir darin, dass ich immer noch weiß, dass Gott mir, um es mal mit Lukas zu sagen, ich habe das heute für unsere Gemeinde in einer Andacht, die erste Andacht auf YouTube hochgeladen, so einen kleinen geistlichen Impuls fürs Wochenende. Und im Lukas 12 steht so dieser Gedanke, dass Jesus seine Jünger anschaut und ihnen sagt, dass er ihnen das Reich gegeben hat. Ich finde das eine unglaublich wertvolle Ansage. Die Ansage ist nicht, dass jetzt unter den schwierigen Umständen das Reich auf einmal weg ist, weil die Umstände, die Jünger entgegengingen mit Verfolgung unter den ersten Jüngern, die war sowas von tiefgreifender persönlich als das, was wir aktuell erleben. Also wenn das Krieg ist, sagte jemand, so oft ist diese Kriegsrhetorik schon aufgetaucht, das ist das Schlimmste, was wir seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben und wir müssen uns gewappnet sein und so weiter. Dann sagte auch einfach mal jemand, wenn das Krieg ist, man muss das nur mal vergleichen, wir müssen nur zu Hause sitzen und Netflix anschmeißen. Das ist alles, was wir tun müssen. Also vergleichsweise dazu. Ich verstehe gewisse Aspekte, die man damit zum Ausdruck bringen will, auch von politischer Seite. Aber was wir aus den Augen verlieren, wenn wir so eine Rhetorik verwenden, ist, dass wir in keinster Weise, in der gleichen Art und Weise mit dem Tod bedroht sind als junge Generation, wie all die jungen Männer, die während des Zweiten Weltkriegs einfach in Scharen gestorben sind. Und das ist manches Mal auch einfach sehr problematisch, wenn man so eine Rhetorik verwendet. Und dann schaue ich in so einen Bibeltext hinein und ich sehe wieder einmal mehr, dass die Zusage Gottes steht, wir haben das Reich als seine Kinder von ihm bekommen. Das heißt, selbst unter den Umständen, die sich dann auch in der Praxis natürlich bedeuten, dass ich Sorgen habe, dass ich Ängste habe, die sind da und das macht auch Lukas 12 deutlich, dass sie auch sagen, fürchtet, dass da Furcht ist in dieser Welt, aber dass wir uns eben auch neu darüber nochmal Gedanken machen müssen, worauf fokussiere ich mich stärker in all dem? Und da merke ich auch manches Mal, und das war mein Impuls in der Andacht, dass auch so ein Druckmoment wie dieser Coronavirus jetzt auf uns als Gesellschaft auch und auf jeden Einzelnen persönlich packt, dass wir auch einfach unter diesem Druck nochmal einmal mehr merken, wie sehr hänge ich doch an Dingen. Das Beispiel direkt davor ist der reiche Kornbauer in Lukas 12. Wie sehr hänge ich doch am Reichtum, an meinem Einkommen und an meinem Leben, an meinen finanziellen Gütern? Hänge ich da wirklich existenziell dran? Oder breche ich dann zusammen, sollte mein Unternehmen pleite gehen? Ich komme aus einer Familie, die eine Unternehmerfamilie ist. Und mein Vater, der hatte im Laufe seines Lebens einen schweren Arbeitsunfall. Und genau diese Frage habe ich mir damals als 16-Jähriger gestellt. Was ist denn jetzt als nächstes los? Und da ist mein Vater mir dieses Vorbild geworden, weil er einfach eine Ruhe in Gott hatte. Gott hat keinen Fehler gemacht in diesem Moment. Er ist immer noch auf dem Thron. Ihm kann man immer noch vertrauen, auch wenn ich die Zukunft nicht kenne. Das hat ganz stark mit der Perspektive zu tun, ob ich mich wieder neu in Gottes Nähe begebe und in diesem Vertrauen lebe, wofür der Glaube letzten Endes auch steht. Ich vertraue ihm, dass selbst wenn die Unwägbarkeiten des Alltags mich gerade treffen, vertraue ich ihm dennoch, weil ich nah bei ihm bin. Und das wäre die Frage jetzt, wie lebe ich das mitten in dieser Krise? Und ich glaube, die aufgezwungene Stille, zu Hause sitzen zu müssen, sich einschränken zu müssen, das ist eine unglaubliche Chance, auch ganz neu wieder das geistliche Leben auch das als eine geistliche Disziplin zu nutzen. Menschen ziehen sich aus dem Alltag bewusst raus, um geistlich wieder zur Ruhe zu kommen, sich geistlich neu zu orientieren. Jetzt haben wir diesen Moment und können innehalten. Das heißt aber in der Praxis natürlich nicht, dass ich die Angst nicht wahrnehme. Die sehe ich, die nehme ich genauso wahr. Aber dann nehme ich Menschen mit und bringe sie nochmal neu in dieses Bewusstsein. Der Virus hat nicht die Kontrolle über die Menschheit übernommen. Gott ist immer noch auf dem Thron. Und dieses Bewusstsein, manches Mal ist das auch nochmal einfach ein neues Sortieren bei den vielen, vielen lauten Stimmen, die auch ganz viel Panik machen, Panik auslösen, wenn wir die alle online und im Internet und überall wahrnehmen, in den Nachrichten meine ich auch überall dort wahrnehmen, da brauchen wir nochmal neue Klarheit. Und das bedeutet einfach auch zur Ruhe kommen in der Nähe Gottes. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht auch zu unkonkret ist, aber ich würde das in diesem Bereich schon sehen, dass es viel damit zu tun hat, woran hänge ich meine Gedanken, an die neuesten Newsfeed und verfolge den wie wild, oder mache ich da auch irgendwann mal nochmal neu eine Pause und erinnere mich daran, an welchen Gott glaube ich eigentlich hier?
Vielleicht fällt es mir auch deshalb noch so schwer, weil ich noch gar nicht geschafft habe, zu dieser Ruhe zu kommen. Weil noch sehr viel eben jetzt gewesen ist, wo man jeden Tag neue Entscheidungen treffen musste. Und weil ich gar nicht die Zeit hatte, mich auf diese Gedanken überhaupt wirklich groß einzulassen. Auf der anderen Seite denke ich, ist trotz, also das, was wozu uns diese Krise herausfordert, ist es ja auch ganz bewusst neu über nachzudenken, über die Grenzen und über die Unverfügbarkeit des Lebens. Da kommt plötzlich so ein kleines, winziges Ding in milliardenfacher Form und schmeißt unseren ganzen Plan weltweit durcheinander. Und bedroht uns auch ganz massiv in unserem ganzen persönlichen Unversehrtheit. Und ich denke, das ist etwas, wo dann tatsächlich, wenn, ich glaube, dass viele das noch ausblenden, dass sie sich ja noch nicht so sehr darauf einlassen, aber wo das, wenn das immer näher heranrückt, auch, was wir nicht hoffen, aber wenn die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit da ist, dass die Todeszahlen nach oben gehen, auch bei uns in Deutschland, wenn man sich Italien anguckt, das ist eine ganz andere Dramatik dort, dann wird auch dieses Bewusstsein für die Begrenztheit des Lebens auch wieder neu vor Augen stehen. Auch eben nicht nur als etwas Distanziertes im Altenheim oder wo auch immer, sondern bei mir zu Hause, ganz nah dran, in meiner Familie. Und dann das auch wir als Christen wieder irgendwo für uns akzeptieren und annehmen, ja, das Leben ist begrenzt hier, aber es gibt etwas über diese Grenze hinaus. Und das neu bewusst eben auch als eine Perspektive zu sehen, die tatsächlich auch trägt, da wo es nur nicht eine Vertröstung ist, nur für die Ewigkeit, sondern wo es etwas ist, was mir sagt, das Leben hier ist nicht das Ende. Und das ist vielleicht wirklich auch eine Chance dann, wenn wir diese Gedanken für uns zulassen.
Und letzten Endes geht's genau darum, das denke ich, dass wir genau uns mit diesen Gedanken auch wieder neu in die Öffentlichkeit wagen und Menschen auch dazu einladen, auch ganz bewusst dazu einladen, dieses Vertrauen eben über die irdischen Jahre, die wir hier haben, hinaus auch auf Gott zu setzen. Ich habe eine Ärztin bei uns in der Gemeinde, mit der ich mich die Tage unterhielt, und sie sagte: Jürgen, ich bin überrascht, wie sehr, oder andersrum, sie formulierte es andersrum. Sie sagte: Ich bin nicht mehr überrascht von dem, was aktuell passiert. Ich merke aber, dass auf einmal jetzt viele Leute überrascht sind. Sie sagte: Ich bin nicht überrascht, weil ich tagtäglich mit dem Tod zu tun habe und mich damit auseinandersetzen muss. Und Menschen werden jetzt, wir als Gesellschaft werden jetzt in einer Brutalität mit der Endlichkeit konfrontiert, dass wir da einfach nochmal ganz neu auch gesellschaftlich überlegen müssen, wie wollen wir damit umgehen und was bewegt und was trägt uns. Und letzten Endes merken wir, dass diese Antwort nicht die Politik geben wird. Das ist auf jeden Fall dort nicht zu finden und nicht in diesen Meldungen. Auch kein Virologe wird diese Antwort geben. Letzten Endes, selbst wenn wir diese Krise ja überlebt haben, und wir werden sie durchstehen, da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da gut durchgehen werden. Und letzten Endes wird trotzdem der Moment sein, an dem wir uns auf dem Friedhof wiedersehen werden, bei dem einen oder anderen. Und manch einer verliert das manchmal aus den Augen, wenn man jung ist. Ich sehe da unsere Alten, und das ist für mich diese Herausforderung, dass ich nochmal neu sage, wir haben die beste, mutigste und schönste Antwort für Menschen, die für uns als Gesellschaft, gerade als Gemeinden, in unseren Händen und in unserem Herzen und in unserem Kopf. Also müssen wir sie wieder neu verkündigen. Wir brauchen das Evangelium. Die Gesellschaft braucht's. Und deswegen glaube ich, dass wir da anders zur Ruhe kommen können, wenn das Evangelium wieder neu unser Herz ergreift. Wie schön einfach es ist, bei Christus zu sein, ein Kind Gottes zu sein. Was für ein Vorrecht und was für ein unglaubliches Freude es ist, Gnade zu kennen, Freiheit zu kennen, zu wissen, dass das Grab, selbst wenn man stirbt, eines Tages wieder leer sein wird. Und dass es nicht einfach nur ein Leben auf Wolke 7 ist oder so, so völlig losgelöst, sondern ein neuer Himmel und eine neue Erde werden kommen, wo es kein Virus mehr geben wird, wo die Einflüsse und der Macht der Sünde gebrochen und vernichtet sein wird, wo es nur noch das Leben gibt und das Leben in Fülle auf ewig. Das ist, glaube ich, eine Botschaft, die man heute noch ganz anders greifen kann, weil man einfach merkt, wie sehr dieser Virus, wie du es so vorhin so schön sagtest, uns auf einmal so mitten im Alltag angreift.
Ja, gut.
Das ist so ein geistlicher Impuls zum Abschluss, einfach auch am Ende des Tages, am Ende der Woche. Ich weiß gar nicht genau, wann diese Folge jetzt fertig sein wird und online gehen wird, aber wir bleiben dran, wir sind im Gespräch, wir sind technisch, bleiben wir dran, wir sind geistlich weiterhin unterwegs, auch mit diesen Impulsen, und auch demnächst werden wir dann wieder in unserem Duolog-Format auch noch andere Wege, alte Wege wieder zurückkehren mit ein paar Buchempfehlungen, aber eins nach dem anderen. Derzeit ist, wie es so schön heißt, auch in der Politik eher die Zeit der Exekutive gefragt und Parteipolitik kommt später.
Sehr schönes Schlusswort, Jürgen. Okay, nee, es war schön, mit dir wieder darüber zu reden. Hilft ja auch einem selbst, die Gedanken erstmal zu sortieren. Es ist auch ganz viel zu sortieren. Und ich wünsche dir weiterhin viel, viel Weisheit bei all den täglichen Entscheidungen, die man treffen muss. Und Gottes Segen dabei. Und ja, ich freue mich auf das nächste Mal.